Das war ein großer Schreck am Dienstag, als Ruben mit seinem Fahrrad gestürzt ist und sich den Arm gebrochen hat. Meine Frau und Achim haben sich sofort auf den Weg zur Unfallstelle gemacht. Und als ich davon erfuhr, war ich noch über 40 Kilometer im Erzgebirge entfernt. Und ich kann nicht behaupten, dass ich auf dem Rückweg mich immer an die Höchstgeschwindigkeit gehalten habe. Ich habe mir so gewünscht, schneller vor Ort zu sein. Nicht erst zu viel später. Am Ende, Gott sei Dank, hat dann alles geklappt mit der Vorstellung beim Kinderchirurgen. Übrigens ein super nettes Team da draußen in der Flemmingstraße. Man kann denen nur 5 Sterne geben. Ja. Und jetzt beten wir für schnelle Genesung. Wenn sich ein Kind verletzt, das tut ja auch weh. Na? Und sowieso sind die Erfahrungen, welche menschliche Eltern machen, immer auch eine kleine, wenn auch unvollkommene Reflexion von dem, was Gott selbst fühlt im Umgang mit uns, mit seinen Kindern. Habt ihr gemerkt, dass unser Text aus dem Propheten Jesaja uns heute zum Vaterherz Gottes führt? Ich meine, wenn wir die Schriften des Neuen Testamentes lesen, sind wir eigentlich gar nicht mehr so überrascht, von Gott als unserem Vater zu lesen. Wir wissen, Jesus bringt uns in Beziehung mit Gott, wie es kein anderer tun kann. Wer aus Wasser und Geist wiedergeboren ist, gehört zur Familie Gottes und darf Gott Vater nennen. Jesaja wiederum ist der Prophet, welcher uns zuerst im Alten Testament Gedanken über Gott als Vater und über das Volk Gottes als sein Kind nahebringt. Das waren damals revolutionäre Worte. Es ist fast so, als ob der himmlische Vater das Fotoalbum rausholt, beziehungsweise die Speicherkarte, auf der die Bilder drauf sind, ne? Und er schwelgt in Erinnerungen, wie das gegangen ist mit seinem Volk. Und ich habe das Gefühl, vielleicht habt ihr das auch gehabt beim Vorlesen, wenn der Vater über die Erlebnisse mit seinem Volk nachdenkt, dann ist für ihn alles gegenwärtig. Die frühe Kindheit, das Teenageralter, alles sieht er vor seinen Augen. Die Kinder, naja, sie finden vielleicht manches davon inzwischen nicht mehr so cool wie früher. Oh, musstest du jetzt unbedingt diese Bilder zeigen? Na? Die Sprösslinge sind älter geworden und machen auch manches, was ihren menschlichen Eltern nicht immer gefällt. Aber was macht das mit der Beziehung? Hält die das aus? Schauen wir doch jetzt zusammen mit Gott in sein Fotoalbum und hören wir in das Gespräch rein, was er mit seinem Volk und was er auch mit uns führt. Jesaja nimmt uns in Kapitel 63, Vers 7 zurück in die Zeit, wo Gott sein Volk gewissermaßen ins Leben rief. Sie waren Sklaven in Ägypten, konnten sich selbst nicht befreien, waren hilflos, so wie Babys. Gottes Güte, sein Erbarmen und seine übergroße Freundlichkeit waren der Grund, dass er gehandelt hat. Übrigens, das hebräische Wort für Erbarmen, Racham, kann man auch mit Mutterleib übersetzen. Das ist interessant. Ne? Das sind die ersten Bilder, die Babybilder. Ne? Und beim Betrachten kommen all die damaligen Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft wieder hoch. Was wird aus diesen Kindern einmal werden? Und da heißt es in den Versen 8 und 9: Gewiss sind sie mein Volk, Kinder, die nicht enttäuschen. Und so wurde er ihr Befreier aus all ihrer Not. Kein Bote und kein Engel, er selbst hat sie befreit. Aus Liebe und Erbarmen hat er sie erlöst, sie aufgehoben und getragen in all den Tagen der früheren Zeit. Fast meint man, ne? Das klingt so, als ob die Israeliten noch nicht selber laufen konnten. Sie mussten aufgehoben und getragen werden. Im übertragenen Sinne stimmte das sehr wohl. Diese ehemaligen Sklaven, sie wussten nicht wohin. Sie brauchten die Führung durch die Feuersäule, sie brauchten Zeichen und Wunder, um überhaupt Ägypten verlassen zu können. Sie mussten gefüttert und getränkt werden. Aber habt ihr euch nicht auch gewundert, dass Gott, der allmächtige, allwissende Gott, eine konkrete Erwartung an diese Kinder äußert? Er nennt sie Kinder, die nicht enttäuschen. Menschliche Eltern äußern sowas auch, ne? Wissen es oft nicht besser und werden einige Jahre später des Besseren belehrt. Ne? Aber Gott, der müsste es doch wissen. Und ich behaupte, ja, er weiß es auch. Mir scheint, dass er eine Haltung der Liebe, der Zuneigung und der Hoffnung einnimmt, die weit über unsere Vorstellungen und Möglichkeiten hinausgeht. Bedenken wir die Enttäuschungen damals mit seinem Volk, die fingen ja schon wenige Wochen nach der Befreiung aus Ägypten an. Die Enttäuschungen waren Thema bei so vielen Propheten. Und auch bei Jesus lesen wir, dass seine Jünger ihn manchmal enttäuscht haben. Ich denke an ein konkretes Beispiel im Neuen Testament. Am Ende des 6. Kapitels im Johannesevangelium laufen viele von Jesus weg. Nur 12 bleiben bei ihm. Sie alle bekennen, ja, du bist der Retter, wir haben das erkannt. Aber dann sagt Jesus was Erschütterndes. Er sagt, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Jesus weiß im Voraus, dass einer ihn verraten wird. Er weiß es genau. Und dennoch lesen wir kurz vor seinem Ende, vor seiner Hinrichtung in Johannes 13, Vers 1 folgende Worte. Vor dem Passafest aber, da Jesus wohl wusste, dass für ihn die Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, bewies er den Seinen, die in der Welt waren, die Liebe, die er bisher zu ihnen gehegt hatte, bis zum letzten Augenblick. In dem Moment war der betreffende Jünger ja noch dabei. Das ist das Krasse an der Situation. Judas ist erst etwas später in die Nacht rausgegangen. Gott liebt durch Jesus seine Kinder bis zum letzten Augenblick. Er liebt nicht nur diejenigen, die ihm treu bleiben werden, sondern er liebt auch die, welche ihm den Rücken kehren werden. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es schaffen würden, mit so einem Vorherwissen zu leben und auch lieben zu können. Aber Gott, unser Vater, ist anders. Er kann das und er liebt jeden und jede hier in diesem Raum, auch wenn er schon im Voraus weiß, wer treu bleiben wird und wer nicht. Enttäuschungen bleiben nicht aus. Das göttliche Fotoalbum dokumentiert auch diese dunklen Zeiten. Ich lese Jesaja 63, Vers 10. Doch sie lehnten sich gegen ihn auf, betrübten seinen Heiligen Geist. Da wandelte er sich und wurde ihr Feind und kämpfte nun selbst gegen sie. Das klingt wie eine 180-Grad-Wendung in dieser Vater-Kind-Beziehung. Denk du mal zurück an den größten Familienstreit, die tiefste Auseinandersetzung in deiner Familie. Alle menschlichen Väter und Mütter werden zugeben müssen, dass sie da auch einen Anteil von Schuld hatten und haben. Aber Gott, der Vater, hat nichts getan, was irgendeinen Aufstand gegen ihn rechtfertigen würde. Ein Kollege von Jesaja, der Jeremia, hat folgende Worte von Gott weitergegeben. Kurzer Blick in Jeremia 3, Verse 19 und 20. Da stand, ich war entschlossen, dir die Ehrenstellung eines Sohnes zu geben. Dazu ein wunderschönes Land. Den herrlichsten Besitz, den die Völker nur kennen. Ich dachte, ihr würdet mich nun Vater nennen. Euch nie wieder abwenden von mir. Doch wie eine Frau ihren Mann betrügt, so habt ihr mir die Treue gebrochen. Volk Israel, spricht Jahwe. Hier ist ein Vater, der so sehr auf die ersten Worte seiner Kinder gewartet und sich so sehr gewünscht hat, dass dieses erste Wort Abi oder Abba, Vater, lautet. Und trotz all dem gibt es noch etwas, was dieser himmlische Vater anders macht als irdische Väter. Ja, er ist mindestens genauso enttäuscht, wenn sich mal ein Ärgernis da ereignet oder wenn sich Kinder abwenden, obwohl er genau wusste, dass es passiert. Ne? Aber an keiner Stelle sagt dieser himmlische Vater, dass er seine Kinder nicht mehr liebt. Ja, haben wir nicht eben gehört, dass Gott zum Feind seines Volkes wurde? Doch, ja, das hat Jesaja geschrieben. Ich fürchte, es dürfte für manchen vielleicht schwer zu verdauen sein. Klar, wir wissen, es gibt Väter, die ihre Kinder bei jeder Kleinigkeit schlagen. Es gibt Missbrauch und das führt leider aber auch zu anderen Extremen, nämlich dass Kinder gar nicht mehr erzogen werden. Manche machen dürfen, was sie wollen, ohne Korrektur, ohne Orientierung, ohne jegliche Strafe. Wir, die wir selbst auch Kinder Gottes sind, können viel von ihm lernen, denn Gott erzieht auch, aber er macht das viel, viel besser, als es menschliche Väter tun könnten. Gottes Erziehung und seine Liebe schließen einander nicht aus. Im Hebräerbrief, fast am Ende unserer Bibel, finden wir eine gute Erklärung dazu. Und ich lese einige Worte aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Da heißt es, Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen, trotzdem achteten wir sie. Müssen wir uns da nicht vielmehr dem himmlischen Vater unterordnen und leben? Unsere Väter haben uns ja nur für kurze Zeit in Zucht genommen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Ja, Gott setzt seine Kinder Situationen aus, die hart sind, aber manche Dinge werden nur so gelernt. Und am Ende stehen die Kinder besser da als am Anfang, wenn sie die Lektion annehmen. Und das passiert auch hier in unserem Jesaja-Text. Die Gedanken der Kinder werden jetzt zitiert in Kapitel 63, Verse 11 und 12 will ich mal lesen. Da dachten sie wieder an die vorige Zeit, als Mose noch in ihrer Mitte war. Wo ist der Gott, der den Hirten seiner Schafe aus dem Meer herausgezogen hat? Wo ist der, der ihm den Heiligen Geist ins Innerste gab, der ihm beistand mit seinem gewaltigen Arm, der das Meer zerteilte vor seinem Volk und sich so einen ewigen Namen erschuf? Ist das nicht gut? Ist es nicht heilsam, zurückzublicken, wie es am Anfang war? Diejenigen, die Gottes Geist betrübt haben, denken jetzt zurück an die Zeit, als es mit dem Geist überhaupt erst mal anfing. Aber die Zeiten sind doch vorbei, oder? Gott, wo ist dein Liebeseifer, deine Macht, dein Mitleid, dein Erbarmen? Jetzt heißt es in den Versen darauf. Glauben wir, dass solche Worte immer zu Gott durchdringen? Aber hör mal, wie die Israeliten durch den Mund ihres Propheten ihren Schöpfer anreden. Und es ist revolutionär. Vers 16. Und doch bist du unser Vater. Wenn ein Kind so redet, wird der Vater etwa nicht hören. Aber noch viel bemerkenswerter ist die Aussage, die mit diesem Ruf nach dem Vater verknüpft ist. Da heißt es, Abraham weiß nichts von uns und Israel würde uns nicht einmal kennen. Du bist unser Vater, Jahwe. Unser Erlöser von jeher wirst du genannt. Diese Aussage, finde ich, steht im totalen Gegensatz zu dem, was einige Juden damals zu Jesus gesagt haben. In Johannes 8 wird berichtet, wie sie auf Abraham verweisen und gar behaupten, sie seien niemals Knechte gewesen. Die haben auch zurückgeblickt, ne? Aber ihr Blick haftete bloß auf Menschen. Sie hatten keine echte Beziehung zu Gott. Es muss zu dem Punkt kommen, wo wir uns nicht mehr auf unsere Abstammung, unsere Familientraditionen etc. berufen, mit allen Vorgaben und allen Lasten, sondern dass wir jenseits unserer Väter und Mütter, Großväter und Großmütter den Vater im Himmel anrufen. Das gilt, egal ob wir unser Elternhaus im Nachhinein als eher gut oder als nicht so gut einstufen. Bekannte Worte in Psalm 27 lauten, auch wenn mich Vater und Mutter verlassen, Jahwe nimmt mich bei sich auf. Der himmlische Vater gibt, was Eltern nicht immer geben konnten. Er verlässt sein Kind niemals. Und wenn wir eine gute Beziehung zu unseren Eltern hatten, dann gilt auch, dass die Beziehung zum himmlischen Vater diese Beziehung noch übertreffen muss. So verstehe ich diese Aussage auch, ne? Wenn Jesaja erklärt, dass die Stammväter Abraham und Israel nichts von diesen Israeliten da wissen würden. Sie kennen sie nicht. Kennen hat immer mit Beziehung zu tun. Aber Gott kennt sie, Gott kennt uns. Nun gut, nachdem wir das alles gehört haben, sind es nicht trotzdem noch abstrakte Gedanken? Ist der himmlische Vater nicht trotzdem manchmal eine recht ferne Gestalt, die aus den Weiten der Unendlichkeit auf diese Welt blickt? Wenn du je dieses Gefühl hattest, hör dir nochmal das an, was Jesaja in Kapitel 63 ab Vers 19 spricht. O, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab, dass die Berge erbeben vor dir, wie das Feuer reisig entfacht und wie es Wasser wallen macht, dass deine Feinde merken, wer du bist, dass die Völker vor Angst vergehen, wenn du furchterregende Taten vollbringst, die niemand von dir erwartet hat. Ja, führest du doch herab, dass die Berge erbebten vor dir. Noch nie hat man so etwas gehört, noch niemals so etwas erlauscht, noch nie hat ein Auge einen Gott gesehen wie dich, der an denen, die auf ihn hoffen, so gewaltige Dinge tut. Klingt ein bisschen wie der laute Schrei eines Kindes in Not, welches vielleicht gerade von Klassenkameraden geärgert wird, Wenn nur mein Vater jetzt hier wäre, er würde es ihnen zeigen. Es ist der Ruf eines Menschen, der plötzlich die Unendlichkeit zwischen sich und Gott spürt. Aber das Tolle ist, Gott kann diese Kluft überbrücken. Er tut etwas, was noch nie jemand zuvor gesehen hat. Er kommt und lebt in dieser Welt. Und von all den vier Evangelisten, die über Jesus reden, ist Markus der, der diesen Aspekt am ehesten gut rausgearbeitet hat. Da sehen wir nämlich eine klare Anspielung darauf, wie Gott diese Distanz überbrückt, die man gar nicht in Kilometern messen könnte. Zum Beispiel in Markus 1, da heißt es in Vers 9 bis 11, damals kam auch Jesus von Nazareth in Galiläa und ließ sich im Jordan von Johannes taufen. Noch während er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfuhr. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Na, da ist nicht einfach der Himmel aufgegangen, der Himmel riss auf. Ne? Markus schreibt das absichtlich so. Und dann gegen Ende des gleichen Berichtes, in Markus 15, Vers 38, lesen wir, was beim Tod von Jesus geschah. Ihr ahnt es schon, ne? In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Eine Anspielung an Jesaja wahrscheinlich. Ja, mögen wir denken, na gut und schön, das ist damals passiert. Ich habe das nicht gesehen. Glauben wir, dass diejenigen, die das damals gesehen haben, die vielleicht da gerade im Tempel waren, dass sie die Ersten waren, die geglaubt haben? Markus berichtet uns nämlich von jemand anderem, der das Zerreißen des Vorhangs nicht miterlebt hat. Aber in Vers 39 von Markus 15 heißt es, der Hauptmann, der vor dem Kreuz stand, als der Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Er hat das erkannt. Ein Fremder. Einer, der eigentlich gar nicht zu Gottes Volk gehört. Sehen wir aber hier, dass der Vater wirklich alles getan hat, um die Distanz zu überbrücken. Wie aber reagieren wir? Jesaja 64 schließt dann mit einer Bestandsaufnahme und sie ist so ehrlich, sie versucht nichts zu beschönigen. Wir alle sind von Unrecht befleckt. Selbst unsere gerechten Taten sind besudelt wie ein schmutziges Gewand. Wie Laub sind wir alle verwelkt. Unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Es gab niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufraffte, um festzuhalten an dir. Denn du hattest dich verborgen vor uns ausgeliefert unserer Schuld. Aber als Kernaussage lesen wir ein Wort, welches wir so ähnlich schon gehört haben. Jesaja 64, Vers 7. Trotzdem bist du unser Vater, Jahwe. Du bist der Töpfer, wir sind der Ton, wir alle sind Gefäße deiner Hand. Gefäße sind zerbrechlich, ne? Gefäße sind nicht immer schön, aber unser Vater ist Töpfer und er kann uns umgestalten. Ich möchte schließen mit den einladenden Worten, die der Vater zu allen Menschen spricht. Zuerst gilt seine Einladung denen, die noch gar keine Beziehung zu ihm haben. Jesaja 65, Vers 1. Ich war zu erreichen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die nicht nach mir suchten. Ich sagte zu einem Volk, das gar nicht zu mir rief, hier bin ich, hier bin ich. Wenn du das bist, dann gilt auch heute dir die Einladung, durch Jesus Christus zu diesem Vater zu kommen. Noch sagt Gott, hier bin ich, hier bin ich. Wie lange er das noch sagt, weiß keiner. Aber heute gilt diese Einladung noch. Der zweite Teil der Einladung gilt denen, die eigentlich schon dazugehören. Das wissen wir durch Paulus, der diese Stelle im Römerbrief zitiert und extra darauf aufmerksam macht, dass Gott hier zwei verschiedene Adressaten hat. Er sagt dann in Jesaja 65, Vers 2, und er sagt es zu Israel, den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus nach einem widerspenstigen Volk, das den eigenen Gedanken nachläuft auf einem unguten Weg. Gott streckt auch denen die Hände hin, die längst mit ihm gehen sollten, die er anfangs wie ein liebender Vater auf Händen getragen hat und von denen er so gern